Das jüngste Gericht, so heißt eine Kochsendung im Fernsehen. Und wenn wir heute von Sünde reden, dann meinen wir meist Verkehrssünden im Sinne eines Strafzettels. Wenn aber der emeritierte Papst Benedikt in seiner Stellungnahme zu den Vertuschungsvorwürfen gegen ihn jetzt von der Stunde des Gerichts nach dem Tod spricht, dann geht es ihm ganz sicher um etwas ganz anderes. Benedikt schreibt ja, er werde nun bald vor dem endgültigen Richter seines Lebens stehen. Wie können wir das mit dem jüngsten Gericht heute verstehen? Darüber sprechen wir, und zwar mit dem Kapuzinerpater und Theologen Bruder Paulus Terwitte. Ja, mit seinem persönlichen Brief wollte der ehemalige Papst ja zum einen seine Scham angesichts der Missbrauchsfälle in der Kirche ausdrücken, aber auch die konkreten Vertuschungsvorwürfe gegen sich als früheren Münchner Erzbischof zurückweisen. Warum spricht er jetzt in diesem Schreiben vom jüngsten Gericht und dem endgültigen Richter?
Das jüngste Gericht ist das, was wir Christen erhoffen, dass am Ende Gott die Gerechtigkeit walten lässt und die Übeltäter ihre gerechte Strafe bekommen, wobei wir sofort damit verbinden, dass damit auch Barmherzigkeit verbunden ist. Aber ich halte das für eine billige Verschiebung von Verantwortung. Jetzt ist Gericht zu halten und jetzt hätte Papst Benedikt jetzt Namen nennen können, wer damals gedeckt wurde, wen er gedeckt hat, und er kann auch dann sagen, welche Opfer es waren, die durch ihn praktisch weiter nicht Gerechtigkeit erfahren haben. Mich hat der Brief auch enttäuscht.
Bleiben wir jetzt nochmal beim jüngsten Gericht. Vor allem in der Offenbarung des Johannes in der Bibel hat dieses jüngste Gericht verstörende Bilder manchmal. Wie können wir uns das heute vorstellen, als Ende der Welt?
Ich glaube, dass die Rede vom jüngsten Gericht, die ja Michelangelo in die Sixtinische Kapelle auch dann hineingemalt hat, ist natürlich das, was man theologisch nennt, eine parenetische Rede. Das heißt, eine Rede, die sagen will, es ist verdammt ernst gemeint mit der Ethik. Das ist nicht nur so ein Tralala, sondern das ist ernst gemeint. Und wer sich verfehlt in seinen guten Taten, im richtigen Tun, wer egoistisch gehandelt hat, wer die Falschen gedeckt hat, wer Verantwortung wahrgenommen hat, eher für das System als für die Opfer des Systems, der wird vor Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Aussicht auf das jüngste Gericht soll eigentlich denen, die jetzt handeln, sagen, pass bloß auf, was du jetzt tust und nimm das ernst, was du glaubst, was du eigentlich zu tun hast, und lass nicht falsche Argumente gelten, damit die Falschen geschützt werden und diejenigen, die wirklich geschützt gehören, am Ende fallen gelassen werden.
Benedikt schreibt, dass Jesus nicht nur der gerechte Richter ist, sondern zugleich der Freund und Bruder. Ist das letzte Gericht in diesem Sinne also kein Droh, sondern ein Frohgericht?
Ich glaube, dass wir davon reden müssen, dass das letzte Gericht zunächst einmal die Dinge sehr ernst nimmt. Und Gott nimmt uns ernst in dem, wie wir gehandelt haben. Und wenn wir falsch gehandelt haben, wird es uns super wehtun. Es wird uns aufgehen. Das ist eigentlich dieses Höllenfeuer und Fegefeuer. Es wird uns super wehtun, wenn uns plötzlich aufgeht, wie wir falsch gehandelt haben, wo wir egomanisch gehandelt haben und wo uns auch aufgeht, dass wir falsch gehandelt haben, obwohl wir dachten, es sei richtig gewesen. Das erzählt ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und die Barmherzigkeit Gottes, die nimmt den Schmerz nicht einfach weg, aber sie steht zu uns im Schmerz. Dafür steht das Kreuz. Und von daher kann ich nur raten, wirklich das jüngste Gericht neu wieder in den Blick zu nehmen, damit wir ganz ernsthaft uns heute fragen, was wird zu viel zugedeckt und wo wollen wir nicht aufdecken, weil wir einfach sagen, das soll Gott am Ende machen, da soll er sich die Finger schmutzig machen.
Wie verhindert man das denn, dass dadurch, dass wir eben das jüngste Gericht zitieren, sozusagen dieser Eindruck entstehen kann? Also dass wir uns dann vor einer echten Aufarbeitung im Hier und Jetzt drücken und vertrösten auf ein abstraktes Gericht im Jenseits?
Das ist ein großes Missverständnis, auch theologischer Art, dass man sagt, später wird Gott das schon alles richten, darum können wir jetzt einfach so weitermachen. Das wäre ein totales und fatales Missverständnis. Ich habe das bis jetzt immer so verstanden, dass ich auf jeden Fall jetzt einmal schon vor dem Gericht stehe. Und ich möchte, wenn ich jetzt handle, möchte ich es verantworten. Das heißt, eine Antwort geben auf den Ruf Gottes an mich, wahr zu handeln, gerecht zu handeln, klar zu handeln und auch zu entscheiden, nicht die Falschen zu decken, nicht die Armen sozusagen hinten runterfallen zu lassen, nicht auf meinen Ruf zu achten, jede Selbstsucht abzulegen. Das will eigentlich der göttliche Richter. Und wenn wir das jetzt nicht tun, dann wird er uns das einmal zeigen, dass wir es getan haben. Bei Gott ist nichts, aber auch gar nichts, wird einfach nur wieder fallen gelassen. Und hoffentlich am Ende wird uns Barmherzigkeit erwiesen. Aber das ist wie der liebende Blick der Mutter, der das Kind, das gesündigt hat, trifft. Dann wird es einem erst recht ganz elend zumute, wenn man sieht, wie man geliebt wird, obwohl man Unrecht getan hat.
Sexualisierte Gewalt ist ein schreckliches Verbrechen, das nicht ungeschehen gemacht werden kann. Kann da der Hinweis auf die göttliche Gerechtigkeit vielleicht doch ein bisschen hilfreich sein, da ja viele Täter auch schon tot sind und zumindest nach weltlichen Gesichtspunkten gar nicht mehr bestraft werden können?
Es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die Opfer sind und die jetzt auch die Täter, einfach die Täter sind gestorben, die müssen hoffen, dass Gott auch diesen Tätern ein strenger Richter ist und dass diese Täter sehen, wie viel Leben sie kaputt gemacht haben und dafür tatsächlich in der Hölle schmoren, wie wir sagen, und gleichzeitig zu hoffen, dass da ein Tropfen Barmherzigkeit ist, der Abkühlung gibt und wieder neu aufrichtet, das darf man hoffen. Aber ich würde es niemals nehmen als ein tröstliches Zeichen, wobei wir als Menschen alle miteinander herausgefordert sind, dass die Dinge, die uns angetan worden sind, dass die von uns oder von irgendeinem anderen sowieso nicht wieder gut getan werden. Und dann fängt man an, über eine Theologie des Kreuzes zu reden und so weiter. Aber ehrlich gesagt, liebe Hilde, ich möchte diese fromme Rede jetzt gar nicht tun, weil derjenige, der das erfahren hat von denen, die so eine Botschaft ausrichten, der kann diese Botschaft einfach nicht hören und nicht verstehen. Und das hätte ich mir erwartet, dass Papst Benedikt gesagt hätte, ich habe dafür gesorgt, dass meine eigene Botschaft unwirksam geworden ist durch das, was ich zugelassen habe.
Zum Schluss eine ganz persönliche Frage an dich als Ordensmann. Hast du Angst vor dem jüngsten Gericht oder stellst du dir das so konkret gar nicht vor?
Angst habe ich nicht, aber ich fürchte es. Genauso wie ich fürchte, dass heutzutage schon manches aufgedeckt wird, was ich tue, denn auch ich bin ein Sünder. Die Scham ist etwas ganz Wichtiges, dieses Bewusstsein, dass ich mich schäme, weil ich nicht so lebe, wie ich das eigentlich hätte tun müsste. Und wie der Apostel Paulus schon sagt, das, was ich will, das tue ich nicht, das, was ich tue, das will ich nicht. Wer wird mich erlösen aus meinem dem Tode verfallenen Leib? Und von daher kann ich sagen, ja, ich fürchte das göttliche Gericht und je mehr ich es fürchte, umso fröhlicher werde ich, weil es mich zu einem noch hoffentlich aufrichtigeren Menschen und wahrhaftigeren und liebevolleren Menschen heute macht.
Paulus der Witte sagt das. Mit dem Kapuzinerpater und Theologen habe ich über Vorstellungen vom jüngsten Gericht und Gott als dem endgültigen Richter gesprochen. Papst Benedikt hatte diese Bilder zitiert in seiner Stellungnahme, in der er sich bei Opfern sexualisierter Gewalt entschuldigt hatte, aber gleichzeitig Vertuschungsvorwürfe von sich gewiesen hatte. Vielen Dank, Paulus, für deine Einschätzung.
Sehr gerne.